Und das war so ein bisschen natürlich das Enttäuschendste am Hinspiel-Derby, dass du auch danach gemerkt hast, da war viel mehr drin, auch vom Spielverlauf her. Aber die Mannschaft hat das nicht angenommen, dieses Spiel. Ne? Deshalb würde ich davon abraten, auch deshalb, das jetzt wieder so hoch zu hängen. Du musst es ganz nüchtern angehen.
Guten Tag, moin moin und hallo, Grün auf Weiß, der Podcast des Weser-Kurier. Wir sind wieder dabei. Mein Name ist Stefan Freie, mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Freunde in der Derby-Woche.
Genau so ist es. So ein bisschen angeschlagen bist du. Sollen wir das sagen?
Dass du Derby-Fieber meinst du?
Dass du Derby-Fieber, du hast so ein bisschen Derby-Fieber, hattest du auf jeden Fall. Du bist natürlich jetzt topfit, aber ne, Köln war eine Reise wert für dich vielleicht, weiß ich nicht, als Rheinländer, aber... Für Werder nicht und du hast einen Infekt mitgebracht.
Das ist so, aber bin wieder so hergestellt, dass ich dich hier nicht anstecke, Stefan. Alles gut.
Gut. Und am Fieber lag es nicht, dass du wieder in deiner Kolumne, ja, was vor dem Nordderby jetzt wichtig für Werder ist, schreibst und dann eben auch bloß nicht dieses Spiel gegen den HSV überhöhen. Dachte ich wieder so, da kommt der Rheinländer und erklärt uns Bremern erstmal, ist doch gar nicht so wichtig, was gegen den HSV passiert. Nein, so ist es ja nicht gemeint. Du hast ja vollkommen recht mit deiner Aussage. Man kann sich da vielleicht in gewisse Sachen versteigen. Es gibt andere wichtige Punkte, auf die es zu achten gilt in diesem Spiel, die dann natürlich auch sehr mit den Punkten, die es dort zu gewinnen gibt, zu tun haben. Und die führst du auf. Es geht los mit der Haltung. Die hat dir gefallen nach dem Spiel in Köln, nicht während des Spiels offensichtlich.
Genau, man muss ja jetzt umgehen mit dieser Niederlage in Köln, bevor wir dann ins Derby gehen. Und die Leistung war grottenschlecht, muss man einfach mal so sagen. Und zwar von Anfang an, also egal, ob du mit 11 Mann auf dem Feld standest oder mit 10 dann nach der roten Karte für Marco Friedl. Sie war überhaupt nicht würdig, in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen. Und das wissen die Spieler natürlich auch, wenn sie vom Feld gehen und sehen dann in der Kabine vom 1. FC Köln, tanzen alle, hüpfen alle, da kommt die Karnevalsmusik rausgebollert. Und genau in so einer Phase stellt sich dann so ein Leo Bittencourt unten hin und sagt, so Leute, ich habe schon ganz viele Mannschaften so feiern hören, wie die Kölner da jetzt. Und am Ende der Saison standen sie hinter uns. Dreht sich um und ist weg. Mhm. So, das brauchst du jetzt. Nicht jetzt Leo Bittencourt überhöhen. Ne? Also der gehörte auch nicht zu den Besten in diesem Spiel. Auch von ihm eine enttäuschende Leistung. Bei der roten Karte von Marco Friedl hat er eine Rolle gespielt. Aber du, wenn du jemanden hast, der das jetzt in der Kabine vorgibt und gerade auch den jüngeren Spielern mit an die Hand gibt, so ein Denken, dann änderst du das Mindset in der Truppe, dass jetzt doch nicht alles gegen dich läuft, sondern dass immer noch was möglich ist. Und wenn der Leo das schon oft erlebt hat, dann können wir das auch erleben, ne? Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Ja, war ja nicht so schwierig, das habe ich schon verstanden. Wobei,
mastig, ja.
Zu der Haltung, du hast ja schon mal die rote Karte angesprochen, es gab auch einen Elfmeter, über den diskutiert werden durfte. Das hat Werder aber wohltuend wenig getan, um nicht zu sagen gar nicht, weil das hätte man ja auch machen können in so einem wichtigen Spiel. Gerade die rote Karte, ich finde, der Elfmeter, den kann man geben. Das war dann auch keine Glanzleistung von Olivier Demont, da so hinzugehen. Aber bei der roten Karte kann man natürlich schon lange diskutieren, ob das tatsächlich die vom Schiedsrichter offenbar geahndete Notbremse war. Das hat Werder aber nicht gemacht, auch wenn es durchaus natürlich das Spiel beeinflusst hat. Das ist ja völlig klar. Und das ist ein gutes Zeichen, finde ich, wenn eine Mannschaft sowas nicht macht, sondern sich mehr oder weniger fokussiert auf das, was sie selber geleistet hat und worum es jetzt geht.
Ja, und auch die Verantwortlichen haben es nicht gemacht. Ne? Also ein Trainer Daniel Thun oder ein Sportchef Clemens Fritz, die haben ja auch gesehen, dass die Spieler einfach zu schlecht waren, die Mannschaftsleistung zu schlecht war in Köln. Also dass du dann noch irgendwie Schuld auf den Schiedsrichter abwälzen könntest. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass sie das sportlich nehmen und sagen, ja, da müssen wir halt weiterkämpfen. Ne? So Entscheidungen gibt's. Trotzdem, mein Appell wäre schon an die Schiedsrichter, dass sie bitte nicht weiterhin dazu beitragen, den Abstiegskampf zu entzerren. Ne? Denn es waren jetzt schon aber auf beiden Seiten, muss man fairerweise sagen, auf Kölner Seite wie auf Bremer Seite, schon wieder ein paar Entscheidungen, wo man mal kurz Schnappatmung kriegen kann. Ne? Die musst du nicht so entscheiden. Ne? Und das beeinflusst natürlich auch so ein Spiel. Ich bleibe aber dabei, Köln hätte auch so dieses Spiel gewonnen, weil Köln einfach besser war und Bremen war einfach zu schlecht. Also Köln war nicht mal gut, aber Bremen war so schlecht, dass eine nicht mal gute Kölner Mannschaft gereicht hat. Ne? Aber trotzdem muss man über die eine oder andere schiedsrichter Entscheidung reden. Und wie ich dich kenne, siehst du es punktuell anders als ich.
Was? Also erstmal würde ich fragen, wie viele Bundesliga-Schiedsrichter diesen Podcast hören. weil das könnte sein, dass dein Appell verpufft an der Stelle.
Je nachdem, was wir hier sagen, viele.
Ja, okay. Und ich sehe, was sehe ich jetzt anders? Also Demont finde ich, der Elfmeter ist relativ unstrittig, würde ich mal sagen. Das Problem ist bei solchen Szenen immer, dass sie nicht immer gepfiffen werden. Das ist halt das Problem und das tut mir halt dann manchmal leid. Und da käme womöglich dein ja schon im Herbst mal zitierter Spruch, das reicht nicht für einen Elfmeter ins Spiel. Natürlich reicht es, weil es ein Foulspiel war und dieser Spruch auch völlig dämlich ist. Andererseits geht es darum, dass, wenn man die Situation bewertet, da läuft ein Spieler am Strafraum, an der Strafraumgrenze aus dem Strafraum raus und wird dann halt getroffen. Da kommt es schon mal vor, dass ein Schiedsrichter sagt, ach, weißt du, nee, glaube ich, eigentlich nicht. Aber es ist nun mal ein Foul und dann muss ein Elfmeter geben. Und darf er halt nicht so hingehen. Riskant.
Ja, ich zu der Szene sage ich, es ist halt eine 50-50-Entscheidung. Ne? Die kannst du so pfeifen, du musst sie nicht so pfeifen. Aber wenn du sie so pfeifst, dann musst du diese Linie auch im Spiel durchhalten. Und das hat er nicht gemacht, weil dann lag die Latte sehr tief für einen Elfmeter oder für einen Foulpfiff. Und dann hätte er die eine oder andere Entscheidung in diesem Spiel noch anders treffen können. Das ist mal Punkt 1. Und jetzt gehe ich die anderen Entscheidungen mal gerade im Schnelldurchlauf los. Marco Friedl, Platzverweis, Notbremse. Der Pass von Leo Bittencourt, desaströs, viel zu kurz, viel zu langsam, bringt Marco in die Bredouille. Das war so ein Rückpass für die, die es nicht gesehen haben. Marco rutscht dann weg, will diesen Ball noch irgendwie wegschieben.
Ja, Marco zögert. Das ja. ist der wesentliche Punkt, dass er erstmal zögert. Wenn er gleich hingeht, haut er den Ball weg.
Mag ich will ihn auch gar nicht freisprechen, ich will auf was anderes hinaus.
Gerne.
Er fällt dann hin, fällt auf die Schnüsse, wie man im Rheinland so schön sagt, und Kölns-Stürmer Ache rennt dann von hinten in ihn rein, nimmt das dankend an, zack, Schiedsrichter pfeift, Notbremse. So. Mir wäre es halt lieber im Sinne des Fußballs, und zwar egal, auf welcher Seite im Spiel das passiert, auch wenn es auf der anderen Seite passiert, wenn es wenigstens eine Absicht wäre oder wenn man das Foul in Kauf genommen hätte. Und beides, finde ich, kann man Marco hier nicht unterstellen. Also Absicht schon mal gar nicht. Und in Kauf genommen hat er es auch nicht, weil er sah Ache hinter sich ja gar nicht mehr in dem Moment. Er ist einfach auf die Schnüsse gefahren.
Ja, gut. Also wie du mich kennst, sehe ich das anders. Ich glaube, dass er schon...
War zu befürchten, ja.
Ja, ich glaube, dass er schon zu den abgezockteren Abwehrspielern der Bundesliga gehört, also Marco Friedl in dem Fall. Und schon auch weiß in der Szene, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, sich ein bisschen, in einem kleinen Moment mal ein bisschen größer dann zu machen und damit den Stürmer zumindest zu behindern. Ob er ihn zu Fall bringen will, das glaube ich auch nicht. Die Absicht da ist, aber er weiß dann schon, was er tun soll, auch im Ausrutschen. Hatte ich so zumindest den Eindruck, Spieler machen das manchmal, wenn sie eine gewisse Qualität haben. Und in dem Fall hatte er sie, auch wenn sie natürlich mit Konsequenzen versehen war.
Gehen wir eine Szene weiter. Köln schießt dann Anfang der zweiten Halbzeit das 2:0, das vermeintliche 2:0. Eine Szene übrigens, eine Stefan-freie Gedächtnisszene, wo man schön sehen konnte, dass Karim Koulibaly nicht zu den schnellsten Innenverteidigern dieses Planeten gehört.
Mhm.
Und das Tor wird aberkannt wegen Abseits. Das Abseits bewegte sich zwischen einer Naht an der Schulter des Trikots und dem rechten Eck der Kniescheibe.
Mhm.
So haben sie die Linie gezogen. Absurd, meiner Meinung nach. Mhm. Also das ist auch nicht im Sinne des Fußballs. So ein Tor musst du gelten lassen. Wo kommen wir denn da hin? Dann ist es eine Zufallsentscheidung nachher, ob man sowas pfeift oder nicht pfeift. Und will ich nicht. Ich will nicht, dass Abstiegskampf durch Zufall entschieden wird von den Schiedsrichtern. Schiedsrichter sollen Spiele leiten, sollen sie nicht entscheiden. Und dann die wichtigste Szene, und dann sind wir bei 50-50-Entscheidungen, wo die Latte am Anfang ganz niedrig lag. Wenn Ache dann gegen Romano Schmid am Mittelkreis von hinten die Grätsche auspackt und dem in die Achillessehne reintritt, dann muss der vom Feld fliegen in dieser Szene. Also wenn das eine ein Elfmeter war, wenn das andere eine Notbremse war, dann war das eine rote Karte. Und die hat er auch nicht gegeben. Das finde ich halt ein Ungleichgewicht.
Wo du Ache sagst, da gab es, ich glaube, nicht mal eine Minute, vielleicht zwei vor der roten Karte gab es ja die Szene, wo Ache gegen Amos Pieper einsteigt, den Fuß relativ hoch hat, Pieper auch irgendwo oberhalb seines Körpermittelpunktes trifft und da auch gar nichts gezeigt wird. Da hätte man durchaus auch eine gelbe Karte schon mal geben können, der Szene. Das hat mich sehr gewundert, dass das gar nicht geahndet wurde. Das heißt, die Linie des Schiedsrichters, da hast du vollkommen recht, ist durchaus zu kritisieren an der Stelle, finde ich auch.
Ja, aber wie gesagt, Werder hat das nicht zum Thema gemacht. Sie haben gesagt, es lag an uns. Ne? Wir müssen es sportlich nehmen, nicht jammern, sondern weiter kämpfen. Ich fürchte nur, kämpfen reicht nicht. Ne? Du wirst auch Fußball spielen müssen. Und fußballerisch war das mit die schlechteste Saisonleistung. Und zwar von Anfang bis Ende, was sie da in Köln geboten haben. Kommen wir auf den nächsten Punkt.
Mit Stürmern.
Der Angriff. Ne?
Du musst Fußball spielen mit Stürmern. Und da hat es mich einmal mehr gewundert, dass die zentrale Rolle Justin Jimmer übernahm, der nicht vorgesehen ist für diese zentrale Rolle und es einfach auch nicht kann. Und auch seiner Stärken beraubt wird. wenn er da vorne im Zentrum spielt. Und obwohl mit Milosevic und Musa zwei Mittelstürmer auf der Bank saßen, kommt ja noch dazu. Das wäre vielleicht schön, wenn man das, ich will nicht sagen korrigiert, das klingt immer so doof, das ist so ein bisschen dein Jargon, das muss man jetzt korrigieren. Ich schlage vor, dass doch diesmal ein richtiger Mittelstürmer spielen kann. Und wenn dann Milosevic einerseits noch immer angeschlagen ist und Musa andererseits über wenig Erfahrung verfügt und eben noch sehr jung ist, wäre mein Plan einfach zu sagen, siehst du, jetzt habe ich schon einen Plan, so weit kommt es. Lass sie doch beide eine Halbzeit spielen. Oder beziehungsweise fängst du mit Milosevic an, ist fast egal, mit irgendeinem fängst du an, guckst, wie es läuft. Und wenn der nicht mehr kann oder will oder es doch nicht so läuft, kommt der andere rein. Aber du hast immer wenigstens den Zielspieler vorne, mit dem es so viel besser läuft.
Man muss es aber jetzt ein bisschen erklären und dann auch in dem Falle jetzt fair mit Daniel Thune umgehen. Hat genügend Lack bekommen, war auch jetzt nicht alles toll. Also die Jinma-Idee war keine, muss man einfach sagen. Das sollte er nicht noch einmal versuchen, Jinma vorne als alleinige Sturmspitze.
Genauso wie rechter Verteidiger übrigens. Das hat genau, auch nicht geklappt.
Schon gar nicht im Derby dann, weil Jinma, du hast schön gesagt, du beraubst ihn seiner Stärken. Du bringst aber auch vor allen Dingen seine Schwächen zur Geltung. Weil wenn er mit dem Rücken zum Tor angespielt wird, er hat keine Fähigkeit, den Ball zu behaupten. Er verliert immer wieder den Ball. Der Gegner kommt immer wieder in Ballbesitz und rennt dann wieder an. Und Werder ist deswegen ständig hinterhergelaufen in diesem Spiel. Das war total ermüdend. Das funktioniert so nicht. Du brauchst vorne mal Entlastung. Dass du vorne den Ball hältst im gegnerischen Drittel, auch mal eine Aktion zu Ende spielst, das hat dieser Dreiersturm mit Agu links, Grüll rechts, Schindler vorne nicht einmal geschafft in der ersten Halbzeit. Also nicht einmal. Und wir reden vom Abstiegskampf der Bundesliga. Eine Bremer Mannschaft schafft es nicht, einen Angriff vorne zu Ende zu spielen. Das ist das, was ich eben meinte, ich sagte, das war mit die schlechteste oder die schlechteste Leistung in dieser Saison. Für die Offensive gilt es ganz sicher. So, zu dem Fairen jetzt muss man sagen, Milosevic ist nicht spielfähig. Ne? Also wenn der nach seinen ganzen Rückenbeschwerden, ist jetzt Wochen, Monate ausgefallen, wenn der mal 20 Minuten spielen kann oder 30, da wäre Werder schon heilfroh. Deshalb kannst du den nicht in die Startelf bringen, weil dann musst du ihn, wenn du Pech hast, nach einer halben Stunde auswechseln oder spätestens zur Halbzeit.
Dann korrigiere ich. Ich korrigiere meinen Plan. Dann muss er anfangen, solange es geht. Kann sich austoben, der Junge. Kann hier auch entsprechend aufbauen. Deine Chance. Nordderby macht bestimmt Spaß. Wird eine gute Atmosphäre. Ne? Und irgendwann, wenn er dann ab der 60. sagt, so jetzt habe ich mich genug ausgepowert, dann kommt halt Milosevic. Aber ja, ich möchte sie halt.
Der Junge hat ja keinen Druck in so einem Spiel. Also Musa kann es ja gar nicht schlechter machen als Justin Jinma. Ne?
Ja. Ist übrigens auch eine Idee für Sammy Mbangula. Finde ich, dass man, der ja jetzt so gar kein Faktor mehr war, zumindest in Köln nicht und grundsätzlich, wenn er spielt, auch kein Faktor mehr ist, dass man vielleicht einfach ihn zur Seite nimmt Anfang der Woche und sagt, pass mal auf, ich sehe jetzt deine Chance. Aber ich möchte, dass du im Training auch entsprechend schon mal mir das anbietest, was mich am Ende dazu bringt, dich auch wirklich aufzustellen. Und dann machen wir einen Neuanfang. Weil das wäre ja nicht schlecht, wenn man so einen Jungen dann einfach da nochmal wieder ins Nordderby schmeißt. Eine kleine Überraschung für den HSV und spielerisch brauchen wir nicht drüber reden, wenn es denn läuft.
Absolut. An der Stelle müssen wir mal kurz über Clemens Fritz reden. Der hat nach dem Spiel in Köln nämlich in zwei Richtungen argumentiert. Das eine war, wir wissen, dass wir es besser können. Und da sage ich, jo, aber. Ne? Das ist nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast mit Mbangula. Es war dann besser, wenn Sammy Mbangula Einfluss auf das Spiel hatte in der Offensive und wenn Milosevic Einfluss hatte auf das Spiel. Wenn diese beiden nicht gespielt haben, war es nicht besser.
Hm.
Also ist es ein ganz entscheidender Faktor, ob die beiden spielen oder nicht spielen. Spielst du so wie in Köln, dann lässt du alles vermissen, was du brauchst, um so ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf zu bestehen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn du dann in diesen Fanblock hochschaust von Werder und siehst diese Plakate, wer dieses Trikot trägt, der gibt nie auf und alles Richtung Derby-Sieg und so weiter. Haben die haben mir fast leid getan. Ne? Und das meine ich halt mit das Derby bloß nicht überhöhen, ne? Weil diese Mannschaft ist nicht gut genug, um den HSV aus dem Stadion zu fegen. Und wenn es jetzt so ein Countdown wird hier hin zu einer Green-White-Wonderwall und Marsch durch Bremen und weiß der Geier was alles, schlimmstenfalls, und der Mannschaftsbus fährt dann da durch Massen von Werder-Fans am Spieltag, dann geht denen der Stift im Bus. Ne? Das ist keine Mannschaft wie frühere Werder-Mannschaften, die das in positive Energie, in Qualität umsetzen kann, weil die Qualität nicht vorhanden ist. Deshalb muss man das eher sehen wie ein normales Bundesligaspiel in der internen Betrachtung. Kommen aber gleich noch zu. Der zweite Punkt von Clemens, der ist mir ganz wichtig. Weil er war ja einer von denen, die vor dem Spiel gesagt haben, und fester Überzeugung und an diesem Glauben, wir können es ja besser, in Köln müssen wir von Anfang an da sein, da müssen wir von Anfang an dagegen halten, da müssen wir die Intensität in diesem Stadion annehmen und so weiter. Was ist passiert? Von der ersten Minute an war Werder überhaupt nicht da. Hat alles das vermissen lassen, was Clemens gefordert hat. Und das hat er sehr deutlich danach dann auch angesprochen, indem er dann nach dem Spiel unten zu uns Journalisten kam und ich habe es ja mitgepinnt, damit ich ihn jetzt nicht falsch zitiere, lese ich es einfach mal vor. Wir waren von Anfang an zu fehlerhaft. Wir haben alles vermissen lassen. Da müssen wir sehr ehrlich zu uns sein. Es war behäbig, das ist ein hartes Wort, behäbig und schwerfällig in den Aktionen. Zu behäbig und zu schwerfällig, meine ich, war sogar die Originalformulierung. Das ist natürlich erstens eine Watschen für die Mannschaft, eine deutliche, und zweitens ein Armutszeugnis natürlich für eine Mannschaft im Abstiegskampf, wenn der eigene Sportchef sagt, das war zu behäbig und zu schwerfällig. Weil das gehört dann auch zu Haltung, die du haben musst, dass du so ein entscheidendes Spiel anders angehst.
Ja, es deutet darauf hin, dass die Mannschaft jetzt, abgesehen von fußballerischen Qualitäten, die ihr abgehen, aber auch mental offensichtlich nicht unbedingt in der Lage ist, solche Spiele dann auch anzunehmen. Denn wir wussten ja um die Wichtigkeit dieses Spiels. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich im Nachhinein sehr froh, dass dieser Heimsieg damals gegen Heidenheim gelungen ist. Im Kopf ist was passiert, das hat ihnen gut getan. Also sind sie nach Berlin gefahren, haben Union 4-1 besiegt, übrigens dann auch versehen mit sehr viel Spielglück, nämlich einer roten Karte auf der Gegenseite, relativ früh. Und dann kam ja noch, zwei Spiele später kam ja dann dieses sehr glückliche, aber eben dann auch mit einem gewissen Einsatz versehene 1-0 in Wolfsburg. Da haben sie auf einmal drei Spiele von vieren gewonnen, die sie ja erst in die Lage gebracht haben, jetzt noch ein Wörtchen mitzureden um den Klassenerhalt. Aber es klappt halt offensichtlich nur partiell. Warum hebst du denn jetzt schon seit 2 Minuten den Finger?
Ja, der Trend ist aber jetzt ein anderer. Also ich höre auch in meinem Werder-Umfeld ganz viele Leute, die sagen, ja, aber Werder hat ja die Wende gekriegt und dann gab es ja die paar Siege.
Ja, die Wende ist vorbei.
Jetzt ist ja wieder alles in der Hand. Die Realität ist, dass du von den letzten 4 Spielen 3 verloren
so
hast.
So ist es, genau.
Das ist der Trend. Und jetzt kommt das HSV-Spiel. Und es ist deshalb ein wichtiges Spiel, weil das der schlagbarste Gegner ist, der dir noch begegnet in dieser Saison, wenn du auf die Tabelle schaust. Ja. Alles, was danach kommt, VfB Stuttgart, FC Augsburg, TSG Hoffenheim und dann Borussia Dortmund, bewegt sich in der Tabelle oberhalb vom HSV, teilweise sehr weit oberhalb des HSV und spielt auch besseren Fußball. Das heißt, auf dem Papier ist das Spiel, wo du am ehesten 3 Punkte holst. Und so musst du das angehen. Also weniger Derby-Folklore, weniger emotional überladen, sondern eine sehr gute Idee haben, eine sehr gute Aufstellung, also eine andere als in Köln. Andere Lösungsansätze und vor allen Dingen anderes Engagement, ein anderer Einsatz.
Und so
Engagement
wichtiger.
Und Einsatz, ich sehe das schon in deinem Gesicht, war im Hinspiel-Derby unser großes Thema. Ne?
Daran würde ich jetzt übrigens auch erinnern, aber allein mit Druck geht es offensichtlich nicht, haben wir ja gerade festgestellt. Mental müssen da Spieler auf dem Platz, die der Aufgabe, sagen wir mal, annähernd gewachsen sind oder noch am meisten den Eindruck erwecken, sie wären ihr gewachsen. Und da denke ich an Leute wie Stay, Puertas kehrt zurück. Hoffe eben, dass Stay dann, dass es mit ihm auch klappt. Also einmal die Bittencourt, brauchen wir nicht drüber reden, gehört auch zu denen, die solchen Aufgaben gewachsen sind. Und dann vielleicht diese Unverbrauchten, ne? Also nochmal wieder Musa im Wechsel mit Milosevic und auch gerne Sammy Mangula mit einem Neustart. Gerade so ein großes Spiel. Ja. Und sonst, was da so sonst in der Offensive dann bislang gewirkt hat oder auch jetzt gerade in Köln, sind dann vielleicht gerade die Spieler, die dann vielleicht doch einen Tick zu sehr nachdenken und vielleicht ein bisschen nervöser sind als ohnehin schon. Und die würden dann vielleicht gar nicht so helfen. Also entweder unverbraucht oder abgezockt. Das wünsche ich mir jetzt gegen HSV. Alles andere wird uns nicht weiterhelfen.
Ja, bei Sammy Mangula ist ja der große Vorteil. Der hat bei Juventus Turin gespielt, also in einem Club, der ganz andere Ansprüche hat, eine ganz andere Qualität, ganz andere Spiele im Kalenderjahr hat. Der macht sich nicht in die Hose, wenn er gegen Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV antreten muss, ne?
Nee, aber es ist halt auch weit entfernt von seiner Form. Das muss man ja auch sagen.
Das ist so. Dazu hat Werder natürlich auch beigetragen. Also da haben beide Seiten Schuld dran.
Ja, aber nach allem, was ich weiß über den Fall Mangula, ist es eben, und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das nochmal anzusprechen, was wir sehen immer bei einem, gerade auch bei einem jungen Fußball, ist natürlich immer nur die Spitze des Eisberges. Und wir wissen nicht zuletzt seit der Titanic, es gibt noch so viel mehr darunter. Und dass er erstmal ankommen muss, oder? Guck mal, ich wollte dich einfach zum Lachen bringen. Trink einen Schluck Tee. Nein, aber...
Ja, mach ich. Red weiter. Das muss ich sacken lassen.
Ja, mach das. Verarbeite du das, ich rede einfach mal weiter. dahinter ist noch so viel, der kommt hierher, ist ein junger Mann, ist junger Vater geworden, hat hier vielleicht mal gesundheitliche Probleme, muss privat ankommen. Bis der dann mal wirklich in einer Situation ist, wo er seine Leistung entfalten kann, dauert manchmal eine Zeit. Und wenn sie dann tatsächlich oder seine Situation dann eben auch noch erschwert wird durch, sagen wir mal, was schon boshaft häufige Einsätze auf der linken defensiven Außenbahn, dann wird es halt auch nicht leichter. Also da kamen, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen. Und deshalb, das ist ja so dieser Ansatz, dass ich einfach als Trainer sagen würde, weil das hat Daniel Thun, hat es ja auch nochmal gesagt, das reicht auch nicht, was er anbietet im Training. Muss man ja ehrlich sagen. Also dann vielleicht sagen, lass uns doch mal eben Neustart machen. Was gestikulierst du? Sind das Flaggenzeichen oder was soll das da sein? Mit? Möchtest du was sagen? Ich bin ja jetzt fertig.
Ich möchte was sagen, bevor du jetzt Werder Bremen und alle Handelnden davon freisprichst in der Causa Sammy Mbangula.
Das habe ich ja gerade gesagt. Da kommt vieles zusammen halt einfach. Und ich will da niemand freisprechen.
Noch die Kurve bekommen. Aber wenn der Trainer jetzt, wenn Daniel Thun mich jetzt fragen würde, hier, hör mal, JJ, du meckerst die ganze Zeit nur rum, sagst, du bist seit 3 Jahrzehnten dabei, hast alles gesehen. Was hättest du denn anders gemacht als ich? Dann würde ich immer sagen, viel, aber mit Priorität eine Sache. Ich hätte am ersten Tag mich um Sammy Mbangula gekümmert und hätte den eben nicht links liegen lassen. Weil das ist der Unterschiedsspieler, den du im Laufe der Rückrunde im Saisonfinale brauchst in der Offensive, weil du hast leider keine anderen. Jetzt kannst du sagen, ja, der ist aber nicht gut genug. Ja, die anderen sind ja noch schlechter. Das ist ja das Problem. Also hättest du den ja in eine Verfassung bringen müssen, dass er dir dann in so Spielen wie Wolfsburg, in so Spielen wie Leipzig oder jetzt in Köln hilft und Spiele entscheidet. Und wenn einer so noch Derby entscheiden kann von seinen Qualitäten, wenn einer da rein dribbelt und wenn einer den Abschluss sucht, dann ist es er leider und die anderen sind es nicht. Und das würde ich ihm halt ankreiden in dieser Causa. Das ist das Einzige. Weil der kommt ja sehr über diese psychologische Schiene. Den Fall in Mbangula hat er vielleicht unterschätzt.
Wenn du mir aufmerksam zugehört hättest.
Ich war zu sehr in Rage.
Ja, eben, das habe ich gemerkt. Du hast erst den, sie haben Tee verschluckt. Wahrscheinlich doch wieder leicht und Schmerzen. Nein. Aber das meine ich ja gerade damit. Ich schließe nicht aus, dass man das sehr nachhaltig getan hat bei Werder. Und trotzdem ist der Junge vielleicht aus anderen Gründen, aus privaten Gründen, aus Gründen, die unterhalb der Eisbergspitze liegen, vielleicht auch noch gar nicht so weit, dass er unbedingt die Rolle ausfüllen kann oder dass er sich so entfalten kann, wie wir es so gerne hätten.
Ja, aber umso wichtiger, ihn in den Arm zu nehmen im übertragenen Sinne, sich um ihn intensiv zu kümmern und ihm zu sagen, pass mal auf, du bist unser Mann. Vergiss alles, was hier jetzt war, das war ein schwieriger Start. Unter dem neuen Trainer, hier ist jetzt Trainerwechsel und ich weiß, was du kannst. Du kannst ja lügen, kannst sagen, ich habe alle Videos aus Turin von
kannst
dir gesehen.
Kannst ja lügen, bitte?
Hammermäßig, du musst ihn ja nur aufbauen, ne? So,
du kannst aber doch nicht Appelle an Schiedsrichter richten auf der einen Seite und andererseits sagen, du kannst ja lügen. Merkst du schon, ne? Das ist nicht sauber, was da gerade läuft. Hast du wieder Fieber? Miss nochmal eben.
Außerdem, könnte sein, außerdem im Fußball wissen wir doch beide, im Profifußball wird ja nicht gelogen. Also ich ziehe das
Nein,
zurück.
Eben, das wollte ich damit sagen. Ja klar, also du schließt aus, dass man das getan hat bei Werder, dass man den Jungen wirklich, sagen
wir mal.
Man
hätte da mehr tun müssen, ne? So, und wenn du sagst hier, du zeigst Mio Bakos seine besten 10, dann nimm dir doch Sammy Mbangula und zeige ihm alle seine geilen Tore, die er für Belgien und Juventus Turin geschossen hat oder irgendwie sowas, ne? Sein tolles Tor, was er für Werder geschossen hat gegen Wolfsburg, ne? So, solche Dinge. Aber gib ihm vom ersten Moment dann das Gefühl und der erste Moment war das Spiel in Freiburg und da hat man ihm nicht das Gefühl gegeben. Ich hab's ja hier schon mal erklärt, ne? Bin Landsmann von ihm, hab Einblicke in diese Nationalmannschaft, in diese Mentalität, den kannst du nicht an der Trainingsleistung messen. Machst du das, dann landest du da, wo du jetzt bist. Du musst den über den psychologischen Zugang kriegen. Ne? Wenn das Licht dann an ist, das Flutlicht, dann kann der eigentlich abliefern, aber er muss das Selbstvertrauen haben. Hm. Der zeigt dir das aber eher nicht von Montag bis Freitag.
Okay.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Haltung, Angriff. Schiedsrichter haben wir schon abgehakt. Die vielen Verletzten, weiß ich auch nicht. Also das.
Wichtiger Punkt.
Ja, aber bringt uns ja nicht weiter fürs Nordderby, oder?
Ja, schon, muss man natürlich wieder erklären.
Ja, erklär mal.
Also einerseits sind wir schon einmal abgestiegen, 2021, mit einem großen Thema Verletzungen in der Rehabilitationsphase, Wiederverletzungen und so weiter. Jeder erinnert sich daran, damals hieß es, jeder Stein wird umgedreht. ein paar Jahre später sind wir wieder da, dass wir so viele Verletzungen haben. Also muss ich diesen ganzen Bereich Reha, Athletik, medizinische Betreuung und so weiter mal schauen, auch im Quervergleich zu Konkurrenzvereinen.
Der ändert sich laufend.
Wie du da aufgestellt bist. Da mache ich einen Punkt. Mir geht es ja um was anderes.
Ja, ja.
Du hast jetzt jede Menge Fußballfans, Werder-Fans, auch die uns jetzt hier zuhören, die freuen sich auf dieses Nordderby und denken, boah, aber da wird die Mannschaft jetzt aber richtig, ne? Und jetzt guck dir mal die Realität an. In Köln kriegt Marco Friedl die rote Karte. Und der Trainer kann nicht mal in dem Moment einen Karin Koulibaly oder Niklas Stark einwechseln, weil die beide körperlich nicht in der Lage sind, länger als 45 Minuten Fußball zu spielen. Das heißt, er hätte die dann in der zweiten Halbzeit wieder vom Feld nehmen müssen. Und das gilt ja für verschiedene Positionen. Milosevic haben wir vorhin schon angesprochen, den du dringend vorne bräuchtest, aber bei dem sind vielleicht 10, 15 Minuten drin. Da wäre es ja schön gewesen, wenn der direkt nach dem Elfmetertor von Romano Schmid reingekommen wäre, um den Gegner dann noch, ja, Achtung, zu bedrohen, wie man bei Werder so gerne sagt. Aber ist ja auch nicht passiert, weil er das nicht im Tank hat. Ne? So, wenn du aber lauter Spieler hast, die das nicht im Tank haben, und das gilt ja für alle, die aus einer Verletzung gekommen sind, ja auch, ein Felix Agu, ein Amos Pieper, wir können der Reihe nach durchgehen. Die sind alle nicht auf ihrem Fitness-Top-Level, sollen aber jetzt in so ein Nordderby reingehen. Eigentlich müssten die alle ein Aufbautraining kriegen und dann wieder in die Bundesliga herangeführt werden. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, aber ich hatte es ja eingangs gesagt, ich möchte etwas, was mir Hoffnung macht fürs Nordderby. Das ist es jetzt gerade nicht. Also das ist die Beschreibung einer nach wie vor misslichen Situation.
Ja, kriegst du von mir. Fokus aufs Sportliche. Die 11 Spieler, die da für den HSV im Nordderby im Weserstadion auflaufen, die sind schlagbar. Das ist keine Übermannschaft. Das ist ein Aufsteiger, der hat gerade beim VfB Stuttgart die Packung gekriegt, die Werder auch bekommen hat im Hinspiel gegen den VfB Stuttgart. Die waren auch im Hinspiel-Derby fußballerisch nicht besser.
Nee.
Die wollten es nur mehr.
Ja,
also musst du über den Willen kommen und sagen, okay, pass mal auf, die 3 Punkte brauchen wir dringend für den Klassenerhalt. Was mit euch danach passiert, ist uns egal. Wir nehmen die 3 Punkte. Und wenn du das dann gewonnen hast, dann kannst du dich über einen Derby-Sieg freuen. Wenn du aber ab Kaffee trinken morgens nur noch denkst, oh Derby, um Gottes Willen, wenn wir das verlieren oder sowas, völlig falsch. Das ist die schlagbarste Mannschaft. Und so sollte Werder das angehen, dann werden sie dieses Spiel auch gewinnen. Gehen sie es aber mit zu viel Emotionen an und lassen sich mitreißen von diesem Weserstadion, habe ich meine Bedenken.
Das wäre ja fast schon, wo du ja bei Aufrufen bist, auch ein Appell an die Fans, bloß nicht eine allzu sichtbare Aktion zu starten.
Ich habe es versucht mit der Kolumne, aber eben, natürlich werden sie es tun. Sie haben sich jetzt Jahre und Jahrzehnte auf alle Derbys gefreut, die da waren. Auch in der zweiten Liga hatten wir ja super Derbys, als beide Mannschaften dort gespielt haben. Sogar bei den Frauen hatten wir tolle Derbys. Da hat Werder ja mit diesem Sensationsfoto von Lina Hausicke, du erinnerst dich, mit der Eckfahne in Hamburg gewonnen und so.
Mhm.
Derby ist halt Derby. Aber du musst halt gucken, dass die 11 Spieler, die für Werder da auf dem Rasen stehen und die paar, die da noch reinkommen in der zweiten Halbzeit, dass die nicht durchdrehen, sondern ganz klar im Fokus haben, das ist eine schlagbare Mannschaft. Das ist nicht der große HSV. Das ist nicht unser Rivale, sondern das ist die schlechteste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison noch spielen. Das ist ein großer Unterschied, dieser Herangehensweise.
Das Ganze klingt mir aber auch so ein bisschen nach einem Labyrinth zur richtigen Haltung zu diesem Spiel, in dem man, wie in Labyrinth so üblich, sehr häufig falsch abbiegen kann. Weil der Druck kann zu hoch sein, du kannst dann zu motiviert sein, du kannst aber auch, wie du es formulierst, dir kann der Stift gehen, weil du denkst, oh mein Gott, das ist ja nicht nur wichtig in der Tabelle, sondern auch noch wichtig für diese Stadt und wichtig für Fußball-Deutschland, dass wir das Nordderby gewinnen. Das ist ganz schön schwierig. Also da muss man, glaube ich, schon einen sehr kühlen Kopf bewahren, um sich dann genau darauf zu konzentrieren, worauf es am Ende ankommt. Wird nicht leicht, habe ich so das Gefühl.
Ja, das Beste, was Werder passieren kann, wenn man es auf reinen Fußball konzentriert, ist, dass es in diesem Spiel 1-0 in Führung geht. Das ist deshalb wichtig, weil du dann das Stadion hinter dir hast, weil der Gegner verunsichert wird. Dann hast du eine tolle Heimspiel-Derby-Atmosphäre. Das Problem ist, wenn das Gegenteil eintritt, wenn du in diesem Derby 0-1 zurückliegst, wie du jetzt in Köln 0-1 zurückgelegen hast, dann bist du mit dieser Bremer Mannschaft ganz offensichtlich nicht in der Lage oder du tust dich zumindest extrem schwer, den Rückstand aufzuholen und Torchancen herauszuspielen. Ich habe irgendwann zu meinem Nebenmann auf der Pressetribüne in Köln gesagt, das war so 40. Minute, die verwalten ein 0-1. Also die tun nichts dafür, ein Tor zu schießen.
Mhm.
Die müssen doch Vollgas geben, das ist Abstiegskampf hier, wissen die nicht, dass die absteigen können.
Widerstände, das ist das große Thema, das uns seit Monaten begleitet, das ich auch im Herbst schon, glaube ich, das erste Mal angesprochen habe. Es geht nicht nur darum, dass du gut Fußball spielst, dass du mit der richtigen Haltung und der richtigen Einsatzbereitschaft und all diesen Dingen, den Grundtugenden auf den Platz gehst, sondern es geht auch dann immer darum, und gerade da tut sich Werder schwer, mit den Widerständen umzugehen und wenn mal etwas nicht so läuft. Und natürlich ist das total unglücklich. Elfmeter, na gut, kann man drüber streiten. Für mich eher 100-0 als 50-50, aber ist auch egal. Du kriegst auf jeden Fall diese bescheuerte rote Karte, über die man weiß Gott streiten kann. Und dann, ich will nicht sagen, dass die Mannschaft in sich zusammenfällt, aber was du sagst, sie haben dann ein 0-1 verwaltet. Und das ist natürlich nicht das, was einem 1-1 zuträglich ist.
Ja, und da bin ich bei Daniel Thun. Der hat es ja dann am Tag nach dem Köln-Spiel, nach dieser Niederlage auch gesagt, dass er sagt, man darf auch nach einem 0-1 und in Unterzahl mehr tun, um ein Spiel zu gewinnen. Das hat mich so ein bisschen an.
Hat er darf gesagt,
du weißt. Ich glaube ja. Der Tenor war auf jeden Fall so. Hat mich an Horst Steffen erinnert, ja. Déjà-vu. Der hat auch schon oft gesagt, ja, eigentlich, man darf auch diese, man darf auch das. Das Problem ist ja, die Mannschaft tut sich schwer damit. Ob unter Horst Steffen oder Daniel Thun, ist ja völlig egal. Es hat sich ja nicht dramatisch viel verändert. Wir spielen jetzt eine andere Formation, weil wir schießen weiterhin zu wenig Tore. Punkt 1, wir haben weiterhin zu viele Verletzte. Punkt 2, wir haben weiterhin einen behäbigen, langsamen Spielaufbau. Wir haben manchmal ganz viel Ballbesitz, wo auch so um die 30. Minute rum in Köln, weil der Gegner sich zurückzieht und sagt, dann spiel dir mal, ihr kommt ja in den Strafraum. Ja, und dann wirst du ausgekontert. Das war so, das kannst du dir anschauen.
Ja,
ne? Ich habe da Strichliste geführt, wie viele Ballkontakte Werder hatte, ohne dass der Gegner sich einmal bemüht hätte, den Ball zu erobern.
Ja, die wollen gar nicht.
Genau,
deshalb
wussten,
hat
nicht rein.
Den Ball. Die Gegner wollen nicht, ziehen sich zurück, sie wollen gar nicht den Ball haben, weil sie wissen, sie bekommen ihn irgendwann, wenn es enger wird.
Und dann kontern sie mit 3 Mann oder 4 Mann und dann ist die Werder-Defensive natürlich direkt gefordert oder in Teilen überfordert. Das war so bei dem zurückgepfiffenen 2-0, wo Koulibaly recht langsam war. Das war so bei der Notbremse Marco Friedl, wobei das ein Rückpass war, aus dem dieser Gegenstoß entstanden ist von Leo Bittencourt. Ja. Und das sind so Sachen, die werden halt im Moment auch brutal bestraft. Gehört im Profifußball aber dazu, darüber darfst du nicht jammern, aber du musst eine andere Haltung zeigen in so einem Derby. Und das war so ein bisschen natürlich das Enttäuschendste am Hinspiel-Derby, dass du auch danach gemerkt hast, da war viel mehr drin, auch vom Spielverlauf her. Mhm. Aber die Mannschaft hat das nicht angenommen, dieses Spiel. Ne? Damals hättest du noch sagen können, das ist ein emotionales Derby, das erste noch in der Bundesliga seit so vielen Jahren, das war ja auch emotional aufgeladen. Ne? Deshalb würde ich davon abraten, auch deshalb, das jetzt wieder so hochzuhängen. Du musst es ganz nüchtern angehen.
Das heißt, am Ende wird es um Mentalität gehen. Und nicht nur um die Mentalität zu sagen, wir sind im Abstiegskampf, wir brauchen jeden Punkt, erst recht gegen den HSV im Nordderby, sondern auch um die Mentalität, die da ist, wenn es gilt, mit Widerständen umzugehen. Und da wollen wir mal hoffen, dass wir die gegen den HSV sehen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Wir danken euch, dass ihr dabei wart. Sagen nochmal, wir haben ja eine E-Mail-Adresse, ne, JJ? grünaufweiß@weser-kurier.de. Da könnt ihr uns jederzeit erreichen, Fragen stellen, Lob, Anregung, was auch immer. Kritik bitte direkt an JJ. Ansonsten würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank dir auch, JJ, dass du es in deiner Verfassung geschafft hast, diesen Podcast zu bestreiten mit mir. Und bis dahin, tschüss.
Tschüss zusammen und denkt daran, bleibt grün-weiß.